Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Thema diesmal die Hallstein-Doktrin. Immer wenn irgendwas Doktrin heißt, geht es um Geopolitik.
Ja, es gibt ein paar Doktrinen, die wirklich bekannt geworden sind. Also die
Monroe-Truman. Truman, ja.
Genau, Truman ist so in unserer Zeit die jüngere, also kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs verkündet. Und die besagte im Kern, wenn ein Land von der Sowjetunion unterwandert oder angegriffen wird, bekommt es den Schutz der Vereinigten Staaten. Das war Kalter Krieg hoch 10. Mhm. Der nächste Kalte Krieg hoch 10 war die Hallstein-Doktrin, auf die wir jetzt gleich eingehen. Und dann gibt es noch die berühmte Brezhnev-Doktrin, die bedeutete, die inneren Angelegenheiten eines sozialistischen Staates sind die inneren Angelegenheiten aller sozialistischen Staaten.
Ah.
Und damit wurde der Einmarsch in der Tschechoslowakei im Prager Frühling im Sommer 1968 begründet, in Anführungsstrichen.
Gerechtfertigt.
Begründet und gerechtfertigt, genau.
Die Doktrin gab es vorher, ne? Also die haben sich das nicht hinterher überlegt.
Nein. Die Doktrin wurde während des Prager Frühlings verkündet.
Ah, okay.
Das ist parallel. Und dann gibt es, weil ich die einfach so schön finde, noch die Auflösung dieser Brezhnev-Doktrin. Das war die Sinatra-Doktrin.
Oh.
Ja, die hat Michael Gorbatschow verkündet, als er den finnischen Präsidenten in Helsinki getroffen hat und gesagt hat, jeder sozialistische Staat möge den Weg zum Sozialismus selber finden.
Ah, I did it my way.
Wurde dann der Gerasimov, sein Sprecher, gefragt bei der PK und hat gesagt, Sie wissen doch, I did it my way, Frank Sinatra. Genau, und seitdem ist das Sinatra. Also kommen wir zurück auf Hallstein. Wir befinden uns im Jahr 1955, also in der Nachkriegszeit. Es gibt zwei deutsche Staaten seit 1949, die DDR gegründet in der sowjetisch besatzten Zone und die Bundesrepublik in der amerikanischen, französischen und britischen Zone.
Oder wie Ekel Alfred es auszurücken pflegte, die Ostzone und Deutschland. So.
Genau.
Wenn hier jemand aus der Ostzone nach Deutschland kommt, muss man auch noch mal gucken. Das war wirklich großartig.
Ja, das war großartig, genau. Also, die DDR, das war vollkommen klar von Anfang an, wird sehr schnell Teil der sozialistischen Welt.
Mhm.
Und die erste außenpolitische Handlung der DDR, sehr zum Unwillen der westlichen Bundesrepublik, war die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze zu Polen. Das war in der Bundesrepublik natürlich heftig umstritten, weil damit die sogenannten, in Anführungsstrichen, deutschen Ostgebiete endgültig verloren waren.
Mhm.
Ich will es kurz erklären. Die Oder-Neiße-Grenze ist jene Grenze, die durch die Westverschiebung Polens nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Grenze, Westgrenze Polens und Ostgrenze der DDR war, entlang der Oder und der Neiße. So, und diese Westverschiebung Polens kam dadurch zustande, dass Stalin den im Hitler-Stalin-Pakt von 1939 ihm zugeschlagenen Ostteil Polens nach dem Ende des Krieges nicht wieder zurückgegeben hat, sondern behalten hat. Und als Entschädigung wurde Polen sozusagen nach links verschoben, also gen Westen. Da waren aber die deutschen Ostgebiete. Und die Vertriebenen aus diesen deutschen Ostgebieten haben gesagt, wenn das sozusagen anerkannt wird, dann werden dort immer die Polen bleiben und wir sind unsere Ostgebiete, unsere Heimat los.
Ja. Und so kam es dann ja auch.
Und so weiter. Mhm. Und so kam es dann ja auch. Und die DDR hat das anerkannt, die Bundesrepublik nicht. Gleichzeitig wurde die DDR Mitglied des Comecon. Das war der Rat auf gegenseitige Wirtschaftshilfe.
Mhm.
Das klingt besser, als es war, weil dort kein Geld floss, sondern es war im Grunde genommen eine Warentauschorganisation. Du baust Trecker, ich liefer dir Schrauben. Und insofern war das ein bisschen komisch und ein bisschen mittelalterlich, aber irgendwie hat es dann doch in irgendeiner Weise funktioniert. Also, die DDR hat getan, was in Moskau gesagt wurde, und in der Bundesrepublik wurde getan, was in den USA gesagt wurde. Ein schönes Beispiel, Stalin wollte in den 50er Jahren ein wiedervereinigtes, aber neutrales Deutschland, das keinem der beiden Blöcke, also weder der NATO noch dem Warschauer Pakt angehörte und weitgehend
war das glaubwürdig
und weitgehend entmilitarisiert war. Das war in den Augen des Westens nicht glaubwürdig, deswegen haben sie es auch abgelehnt. Stalin hat immer beteuert, er meine das ernst, und Otto Grote wohl und Wilhelm Pieck und die Oberen der DDR haben auch gesagt, also das ist eine Vereinigung der Deutschen in Frieden und Freiheit. Ich denke, im Nachhinein hätte Stalin damit den Versuch unternommen, dann den Westen vom Osten aus zu unterwandern und irgendwie auch in diese östlich-sozialistische Welt zu integrieren. Deswegen hat Adenauer, erster Bundeskanzler, auch die Vorschläge von Otto Grotewohl, dem DDR-Regierungschef, abgelehnt, einen gesamtdeutschen konstituierenden Rat einzuberufen, um eben genau das zu diskutieren, was Stalin da vorschlägt. Und zwar die Begründung war, die DDR-Regierung ist nicht aus freien Wahlen hervorgegangen und könne deshalb auch nicht im Namen des DDR-Volkes, also der DDR-Deutschen, einen verbindlichen völkerrechtlichen Vertrag abschließen, weil sie eben nicht das Votum der Menschen hat, sondern es waren gefakte Wahlen und gelogene Ergebnisse und so weiter. Mhm. Folgerichtig stand dann Adenauer für Verhandlungen mit der DDR erst dann zur Verfügung, wenn es freie und geheime Wahlen gegeben haben würde. Und das, wie wir alle wissen, hat es bis zum Jahr 1989 nicht gegeben. Also gab es keine gesamtdeutschen Verhandlungen oder Verträge eben über diese Wiedervereinigung. So, jetzt haben wir also auf der einen Seite die DDR, die ganz eindeutig sozialistisch wird und ganz eindeutig nach der Pfeife aus Moskau tanzt. Und andererseits die nach westlicher Pfeife tanzenden Westdeutschen in der Bundesrepublik, die wirklich sehr schnell in den Westen integriert wurden, sehr schnell dort Wirtschaftshilfe bekamen und sehr schnell prosperierten, aber gleichzeitig auch einen ziemlichen Eiertanz aufführen mussten, weil alle westdeutschen Parteien lehnten zwar den DDR-Staat grundsätzlich ab, aber sie waren natürlich gleichzeitig daran interessiert, die Konfrontationslinie des Kalten Krieges, also die Demarkationslinie des Konfliktes zwischen Kommunismus, Sozialismus und Demokratie und Parlamentarismus, die lief genau durch Deutschland und entlang der westdeutschen Grenze zu anderen Staaten des Ostblocks. Das heißt, die Regierung Adenauer und folgende waren immer daran interessiert, es möglichst nicht eskalieren zu lassen. Auf der anderen Seite war das auch das Interesse der DDR, weil sie wollten auf keinen Fall einen Krieg haben, wo sie dann sozusagen im Mittelpunkt stehen, also wo ihre Fläche als allererstes bombardiert werden würde. Und das zweite Hauptproblem war, auf beiden Seiten lebten Deutsche. Und keine der beiden Regierungen hat sozusagen die Idee gehabt, Politik gegen die eigenen Landsleute zu machen.
Ah, okay, das Verständnis des anderen, des jeweils anderen Deutschlands war trotzdem, das sind unsere Landsleute, wir gehen denen nicht auf den Keks, sozusagen.
Naja, wir wollen sie auf jeden, also die Westdeutschen haben gesagt, wir vertreten sie, weil für jeden liegt hier ein Bundes-, also ein Personalausweis bereit. Und die DDR hat gesagt, wir sind ein souveräner Staat und wir fordern die Anerkennung in der Welt. Ja. Und damit wird nach der Wiedervereinigung von, also bis zur Wiedervereinigung von 1990, ist die Deutschlandpolitik auch immer Außenpolitik. Hm. Weil, wie gesagt, wenn, also irgendwann, irgendeiner hat mal gesagt, wenn das Verhältnis zwischen DDR und BRD schlecht wird, dann erzittert die ganze Welt. Weil das tatsächlich der Knackpunkt des Kalten Krieges war. Alles andere waren Stellvertreterkriege, Vietnam und Algerien, was alles so war. Aber wenn die Deutschen sozusagen an dieser innereuropäischen Grenze Krach machten, dann rückten überall die Panzer aus. Und das war eben in der Tat schwierig. So. Das heißt, die Bundesrepublik hatte einen Eiertanz aufzuführen und hatte noch ein weiteres Problem. Das will ich wenigstens am Rande erwähnen. Bis 1955 gab es noch mehrere tausend deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion. Und die wurden von Stalin sozusagen als Faustpfand behalten, weil er eben wollte, dass Adenauer Regierung und die Westdeutschen insgesamt auf ihn zugehen und ja, so mit ihm sozusagen diplomatische Beziehungen aufnehmen, weil das ist natürlich auch eine Anerkennung des Ostblocks gewesen. 1953 stirbt Stalin, sein Nachfolger wird Chruschtschow, der übernimmt diese Vorstellung und diese Ideologie und er sorgt dafür, dass die DDR von Staaten aus der sozialistischen Staatengemeinschaft anerkannt wird. Weil die Anerkennung eines Staates, siehe jetzt die Debatte um den Palästinenserstaat, ist eine Aufwertung der DDR gewesen.
Klar.
So. Und ein Festschreiben des Status quo. Also ein anerkannter Staat, den kann man nicht so leicht überrumpeln und wegradieren wie einen Staat, der von niemandem anerkannt wird. So. Und das wiederum hat natürlich in Bonn, also der damaligen Hauptstadt der Westdeutschen Bundesrepublik, also massives Kopfzerbrechen ausgelöst, weil die auf einmal sagten, boah, scheiße, wenn jetzt die DDR von allen Staaten anerkannt wird, dann sind dort zwei deutsche Staaten forever. Und das wollten die auf jeden Fall verhindern. Mhm. Also haben sie gesagt, wir machen jetzt ein, also wie beim NATO-Doppelbeschluss, ja, wir knüpfen zwei Bedingungen zusammen und drohen mit der einen Seite sozusagen mit Sanktionen. Also, wenn ihr die Dinger nicht abbaut, dann bauen wir auch welche auf. Das war der NATO-Doppelbeschluss. Und die Hallstein-Doktrin, die wurde tatsächlich auf dem Rückflug von Adenauer aus Moskau nach Bonn skizziert, als Adenauer von Khrushchev die Garantie bekommen hatte, dass die letzten 10.000 deutschen Kriegsgefangenen freikommen und er der UdSSR diplomatische Beziehungen dafür gegeben hat. Das heißt, es wurden dann Botschafter ausgetauscht und damit war der Deal klar. Und da gibt es das berühmte Bild, wo der Adenauer dem Khrushchev die Hände schüttelt und alles lacht und freut sich und ist also erledigt. Und in der Truppe von Adenauer, die mit nach Moskau gefahren ist, sitzt sowohl Hallstein als sein juristischer Berater, als auch ein Herr Greve. Und Herr Greve ist sozusagen der Berater von Herrn Hallstein, kann man vielleicht so sagen. Mhm. Und die sitzen da und überlegen sich, wie kriegen wir das jetzt mit der DDR geregelt? Und die sagen, wir verkünden, dass jeder Staat, der mit der DDR diplomatische Beziehungen aufnimmt, sprich sie anerkennt, von uns wirtschaftlich sanktioniert wird.
Ja.
Also mit dem brechen wir sozusagen unsere Handelsbeziehungen ab.
Mhm.
So, und sagte er, die Begründung war, es gibt gar keine andere Möglichkeit, weil in der Präambel des alten Grundgesetzes, das bis 1990 gültig war, steht, das gesamte deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Das gesamte deutsche Volk. Deswegen konnten die auf gar keinen Fall akzeptieren, dass die DDR für sie ein existenter, anerkannter, international völkerrechtlich gesicherter Staat ist. Das hat selbst Willy Brandt 1969 in seiner Regierungserklärung so formuliert, indem er sagte, das Verhältnis zwischen den beiden Staaten wird immer ein besonderes sein.
Mhm.
Ja, und die DDR wird nicht anerkannt als normaler Staat. Gleichwohl existieren zwei deutsche Staaten. So. Also, insofern war die Hallstein-Doktrin auch so etwas wie die Truman-Doktrin, also eine Wenn-das-Situation. Und die wurde tatsächlich auch angewendet als Grundsatzentscheidung der deutschen Deutschland und auch Außenpolitik. So, und jetzt ist die Frage, hat das gewirkt? Also hat tatsächlich das irgendeinen Staat abgeschreckt, die DDR anzuerkennen? Und die Antwort lautet vermutlich ja, weil damals auch schon die Bundesrepublik ein bedeutender Wirtschaftsfaktor war und natürlich einen bedeutenden Teil am Welthandel hatte. Und wenn kleinere Staaten aus Afrika oder aus Asien, damals noch die kleineren Staaten, die heute sehr groß sind, wenn die also dann sagten, ach, die DDR erkennen wir mal an, und die kriegten dann Post aus Bonn, das war ein Argument, das eben nicht zu machen. Wir haben heute, nur mal so als ein Beispiel, wie das heute passiert, mit Taiwan und China das gleiche Problem.
Das ist im Grunde ist das eine Doktrin der sekundären, ich würde gerade Subventionen sagen.
Sanktionen.
Sanktionen, ja, Entschuldigung.
Ja, genau.
Sekundäre
ja.
Sanktionen. Ne? Wenn ihr mit dem handelt, handeln wir nicht mehr mit euch. Ja.
Genau, aber wir machen das heute, also damals ist man nicht auf die Idee gekommen, vielleicht hat man es auch so gemacht, ich habe es jedenfalls nicht so deutlich gefunden. Wir haben Taiwan nicht anerkannt, sondern China gegenüber gesagt, wir akzeptieren eure Ein-China-Politik.
Ja.
Aber wir handeln mit Taiwan wie bekloppt.
Ja.
So. Das heißt, wir haben es diplomatisch auch mit Eiertanz sozusagen irgendwie geregelt. Und damals ging das aber nicht so. Weil diese Idee sozusagen, das nebenbei zu machen, ist offenbar nicht passiert oder nicht gekommen oder jemand hat es, kein Mensch hat es richtig gemacht.
Naja, damals war der Welthandel noch nicht so stark integriert, ja. Die Europäische Union war noch nicht so stark integriert, Deutschland war noch nicht so stark in die Welt zurück integriert. Das ist ja alles, stimmt, gab es noch gar nicht. Deutschland hat, also heute könnten wir sowas machen, weil wir die EU als Markt haben. Andererseits macht die EU macht Deutschland keine eigene Außenpolitik mehr. Also die Zeiten waren einfach anders.
Ja, die
also
Zeiten
wahrscheinlich hätte man hätte das wahrscheinlich gar nicht durchsetzen können als Bundesrepublik 1955. Also das wäre.
Nein, also man hat es so auch nie richtig messen können. Also ich sag mal so, diese Hallstein-Doktrin, die wurde dann 1969 stillschweigend eingepackt und nicht mehr weiterverfolgt. Offenbar hatte man dann mit der neuen Regierung dann gesehen, das bringt eh nichts. Also was soll das? Und außerdem wollte Willy Brandt, wie bekannt, mit denen einen Vertrag machen,
ja.
Ohne die Oder-Neiße-Grenze anzuerkennen. Du erinnerst vielleicht noch vage dieses Hickhack mit dem Brief zur deutschen Einheit, den dann Brandt mit übergeben musste in Moskau und so weiter. Also all diese Dinge spielen da ja eine große Rolle. weil auch die sozialliberale Koalition, natürlich auch die Ostpolitik, das Grundgesetz akzeptiert hat mit der Präambel. Und da stand eben drin, dass man das nicht freiwillig einfach so weggeben dürfte. Und insofern hat sich Willy Brandt bzw. die sozialliberale Koalition eben auch daran gehalten. Und deswegen war dieser Brief, musste dann beigegeben werden. Aber nochmal auf die Hallstein-Doktrin zu kommen, das war sozusagen der Ausdruck des Kalten Krieges. Und die Frage ist ja, was haben eigentlich die Verbündeten der Bundesrepublik dazu gesagt? Und genauso wie, hatte ich ja eben schon gesagt, die DDR aus der Pfeife von Moskau hörte, wo es lang zu tanzen gilt, war das auch in der Bundesrepublik so. Das heißt, die haben natürlich erst in Washington nachgefragt und haben gesagt, das wollen wir jetzt machen, was haltet ihr davon? Haben die gesagt, ja, mach mal, ist gut. Das heißt, das stand immer mit Rückendeckung der westlichen Alliierten, weil damals war die Bundesrepublik tatsächlich nicht groß und wichtig genug, um sowas alleine durchzuziehen.
Ist sowieso, du hattest mal ein Buch empfohlen hier in der Sendung, es ist schon einige Zeit her, von Sabine Börne di Leo, die Erfindung der Bundesrepublik Deutschland, die Erfindung des Grundgesetzes, glaube ich, hieß es.
Genau.
Wo auch, finde ich, also es ist ein unfassbar gutes Buch übrigens, ganz toll geschrieben, viel zu kurz nach meinem Geschmack. Ja. Aber was ich da wirklich faszinierend fand und was man heutzutage überhaupt nicht mehr so begreift, ist, wie unsouverän die Bundesrepublik Deutschland damals war. Also wie, was für Tricks die auch gefahren haben, um die Alliierten von ihrer politischen Seite zu überzeugen. Und Adenauer hat dann wieder irgendwo rumgekungelt und gemacht. Das ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Ja. Das ist darum muss ich ja immer so ein bisschen lachen, wenn mir heute jemand erzählt, die Bundesrepublik Deutschland sei kein souveräner Staat. Ja. Da denke ich, Freund, lies mal ein Geschichtsbuch, du Pfeife.
Ja, genau, das ist Bullshit. Aber die waren tatsächlich nicht souverän und in der Zeit 55 folgende gibt es ja diese verschiedenen Schritte zurück zur Souveränität, aber letztendlich bedeutete die Aufgabe des alliierten Kontrollstatus mit den 2+4 Verträgen von Moskau im September 1990 erst die Rückgabe der vollen Souveränität. Bis dahin waren wir jedenfalls auf dem Papier nicht souverän.
Ja. Zu Recht.
Ja. Ja, nee, ist ja jetzt mal egal, aber also diese ganzen Schwurbler, die es so gibt, die könnten 1990 eigentlich einpacken. Ja. So, und sie sagen immer, da gäbe es keinen Friedensvertrag. Das Argument, ich habe mich damals mit dem damaligen Außenminister mal darüber unterhalten, der hat gesagt, hätten wir das gemacht, 1990, dann wären wir jetzt vielleicht gerade fertig, dann hätten wir nämlich mit ungefähr 170 Staaten in dieser Welt oder sowas oder 140 einen Friedensvertrag schließen müssen, weil die uns alle den Krieg erklärt haben. Und dann hätten wir noch Reparationsforderungen gehabt, bis der Arzt kommt. Und insofern haben wir dann gesagt, nein, dieser 2+4 Vertrag ist sozusagen die Alternative dazu und das ist jetzt einfach Status und Punkt. So, und das haben auch alle akzeptiert.
Das ist doch eigentlich das Faszinierende, oder? Dass im Grunde alle gesagt haben, ja, okay. Ja. Okay, ihr müsst jetzt nicht zahlen. In Polen machen sie daraus natürlich Innenpolitik, zu behaupten, die Deutschen jetzt endlich zur Kasse ziehen zu wollen und so.
Ja, genau.
Griechenland auch. Aber dass im Prinzip alle gesagt haben, nee, ist okay jetzt. Also das finde ich, ich finde das unvorstellbar.
Naja, aber das machen sie ja immer. Also selbst nach dem Ersten Weltkrieg, erinnere dich mal so in den 25er Jahren, 26, da gab es den Dawes-Plan, den Young-Plan nach dem Vertrag von Locarno. Und da wurden die Reparationszahlungen, die mal bei 132 Milliarden Goldmark lagen. Ja, das ist, ich weiß gar nicht, wie viel das heute wäre. Die hätten gezahlt bis zum Jahr 1975, glaube ich.
Wow.
So, da wäre dann die letzte Ratenzahlung getätigt worden. Und tatsächlich hat, ich glaube, als Schäuble Innenminister war, ist die letzte Rate für die Reparationen aus dem Zweiten Weltkrieg bezahlt worden. Das heißt, wir haben tatsächlich Reparationen gezahlt, aber eben sehr lange gestreckt. Und der Clou war, dass man nach dem Ersten Weltkrieg gesehen hat, in den ersten 4 Jahren, diese Unsumme, die dir abdrücken sollen, die Deutschen, die haben sie gar nicht.
Ja.
Also müssen, deswegen haben sie sich Material genommen. Dann wurde es immer weniger. Also es war vollkommener Quatsch. Dann haben sie gesagt, okay, wir staffeln die Reparationszahlungen an das Wirtschaftswachstum oder an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Das ist ein sehr viel besserer Modus. Mhm. Und dann ging es ja auch eine Zeit lang, bis Hitler kam und sagte, ihr könnt mich alle mal kreuzweise, hier bezahle ich gar nichts mehr. So. Und insofern, aber wir kommen jetzt weg von der Haltung.
Stimmt.
Aber trotzdem,
Entschuldigung.
Na, ist kein Problem. Aber trotzdem, es ist schon richtig, die westlichen, aber auch die östlichen Regierungen, die verschiedenen, die es gab bis 1990, waren natürlich innenpolitisch souverän und natürlich im Übrigen auf beiden Seiten der Demarkationslinie ein geachteter Staat der jeweiligen Wertegemeinschaft und der jeweiligen Militärbündnisse.
Mhm.
Aber sie waren außenpolitisch, ich sag mal, in größere Zusammenhänge eingebunden, um es mal vorsichtig zu sagen. Die konnten jetzt nicht einfach sagen, wir machen jetzt so, sondern da wurde dann gefragt. Und da gab es auch Einsprüche und Umlenkungen und Veränderungen und die wurden dann auch akzeptiert.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 22. September 2025 auf DLL Deutschlandfunk Nova.
Ist nicht tot.